Tupoka Ogette, Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen. Wurde dir schon einmal gesagt, du solltest doch zurück in dein Land gehen, obwohl du in Deutschland geboren und aufgewachsen bist? Hast du dich bei einer Absage von einem Arbeitgeber oder Vermieter schon einmal gefragt, ob es an deiner Hautfarbe lag? Nein? Dann bist du vermutlich Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Möglicherweise hast du dir sogar gerade zum ersten Mal bewusst gemacht, wie privilegiert du als weißer Mensch in Deutschland bist. Und jetzt stell dir vor, wie der Alltag für dunkelhäutige Menschen in Deutschland sein muss, die ständig mit solchen Rassismuserfahrungen konfrontiert werden. Genau an dieser Stelle setzen die folgenden Blinks an. Sie machen klar, dass Rassismus keineswegs nur ein radikales Randphänomen darstellt, sondern dass er mitten in der Mehrheitsgesellschaft verwurzelt ist. Wir alle sind rassistisch sozialisiert. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Aber wenn wir den Rassismus nicht weiter fortführen wollen, müssen wir uns unserer eigenen Vorurteile bewusst werden. Dann müssen wir lernen, einen rassismuskritischen Blick zu entwickeln. Blink Nummer 1. Wer Rassismus nicht unbewusst reproduzieren will, muss bewusst mit Sprache umgehen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist eines der Lieblingsargumente von Menschen, die mit ihren rassistischen Ressentiments konfrontiert werden. Als gäbe es ein Recht darauf, unangebrachte Aussagen bis in alle Ewigkeit wiederzukäuen, weil man es nun einmal so gewohnt ist. So einfach ist das aber nicht. Natürlich darf jeder sagen, was er denkt. In einer solidarischen Gesellschaft muss man aber auch darüber nachdenken, welche Wirkung die Worte haben, die man verwendet. Sprache ist nie vollkommen neutral. Sie transportiert all die Werte und Wertungen, die einen Sprachraum historisch geprägt haben. Sie bildet Meinungen und gesellschaftliche Dynamiken ab. Sprache kann sowohl verbinden als auch ausgrenzen und verletzen. Tupoka Ogette ist sich dessen bewusst und verwendet in ihrem Buch eine ganz bestimmte Schreibweise. Wir respektieren ihr Engagement und übernehmen daher für diese Blinks ihre besonders achtsame Sprache. Konkret bedeutet das, dass wir die ethnische Bezeichnung weiß kursiv setzen, um sie als willkürliches und konstruiertes soziales Etikett von der gleichnamigen Farbe zu unterscheiden. Dass wir das N-Wort mit der Schreibweise N-Sternchen abkürzen und auch so vorlesen. Das mag dem ein oder anderen übertrieben erscheinen, aber dieses Wort hat zu viele Menschen zu oft verletzt, um es weiter zu verwenden. Dass wir das Wort Schwarz als ethnische Bezeichnung groß schreiben, um zu verdeutlichen, dass diese Menschen das Label im Zuge ihrer politischen und sozialen Emanzipation selbst gewählt haben. Und dass wir die Bezeichnung farbig vermeiden, weil sie suggeriert, dass farbige Menschen Abweichungen von einer nicht farbigen, also farblosen Norm sind. Wer wirklich vorurteilsfrei sprechen möchte, sollte, besonders im Umgang mit sensiblen Themen, eine Sprache wählen, die nicht von der Mehrheitsgesellschaft vorgegeben wird, sondern von den Betroffenen selbst. Ein gutes Beispiel hierfür ist die ethnische Bezeichnung People of Color, die in den 1960er Jahren von der US-amerikanischen Black Power-Bewegung geprägt wurde. Ein anderes Beispiel ist die Verwendung des Wortes Marfa für die Gesamtheit der Verbrechen an der afrikanischen Bevölkerung. Der Begriff stammt aus dem Swahili und bedeutet wortwörtlich so viel wie große Tragödie. Nun könnte man denken, kein Problem, darauf kann man sich einlassen. Man hat ja schließlich selbst keine rassistischen Vorurteile. Doch was, wenn das eine Illusion ist und einem bisher einfach noch niemand den Spiegel vorgehalten hat? Blink Nummer 2. Rassismus ist keine individuelle Entscheidung, sondern ein soziales System, in dem sich vor allem weiße Menschen wohlfühlen. In Deutschland schiebt man Rassismus gerne an den bösen rechten Rand. Mit diesen bildungsfernen und gewaltbereiten Extremisten haben wir doch nichts zu tun. Der ausgestreckte Zeigefinger deutet weit genug an der eigenen Komfortzone vorbei, in der wir uns behaglich eingerichtet haben. Die Vorstellung von Rassismus als unangenehmem, aber letztlich vereinzeltem Phänomen am verrohten Rande der Gesellschaft ist ein Trugbild. Es suggeriert, dass es in der breiten Mitte der Gesellschaft große Räume gibt, die frei von Rassismus sind. Nach dem Motto, solange die Extremisten da draußen bleiben, ist hier drinnen alles in Ordnung. Ogette bezeichnet diese Vorstellung vom problem- und rassismusfreien Raum als Happy Land. Hier in unserer aufgeklärten und vermeintlich liberalen Komfortzone haben wir es uns gemütlich gemacht. Hier führen wir moralisch einwandfreien Menschen unser definitiv diskriminierungsfreies Leben. Diese Vorstellung ist so schön und bequem, dass wir sie entschlossen gegen Angriffe verteidigen. Einige von Happylands Abwehrmechanismen kommen dir vielleicht bekannt vor. Ein häufiges Beispiel ist die Reaktion von Menschen, die sich selbst nicht für rassistisch halten, aber dennoch für eine rassistische Handlung oder Aussage kritisiert werden. Sie spielen die Situation meist empört herunter. Jetzt stell dich nicht so an, oder man kann es auch übertreiben mit der politischen Korrektheit. Dabei ist es in Wirklichkeit egal, ob ein Satz rassistisch gemeint war oder nicht. Wenn er jemanden verletzt oder beleidigt, dann lässt sich daran nichts herumdeuteln. Ob es schmerzt, entscheidet nicht der, der austeilt, sondern der, der einsteckt. Wenn du jemandem versehentlich ins Gesicht schlägst, bittest du schließlich auch um Entschuldigung, oder etwa nicht? Ein weiteres Anzeichen dafür, wie allgegenwärtig Rassismus im Alltag ist, sind die Erwartungen an schwarze Menschen. Die Mehrheitsgesellschaft hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie People of Color mit dem Thema Alltagsrassismus umgehen sollen. Sie sollen weiße Menschen beruhigen. Die schwarzen Menschen sollen den Weißen versichern, dass diese keine versteckten rassistischen Ressentiments hegen. Sie sollen sich zusammenreißen. Wenn sie in der Rassismusdebatte emotional reagieren, werden sie als verbittert abgestempelt und damit als Diskussionspartner disqualifiziert. Sie müssen sich anhören, ihre Kritik an rassistischem Verhalten sei eine übertriebene Rassismuskeule. Sie hätten in Wahrheit ein ganz anderes und verstecktes Problem mit ihren Diskussionspartnern. Sie sollen anerkennen, dass andere Menschen auch diskriminiert werden. Als Frau in einer männerdominierten Arbeitswelt, als Schwuler in einer heteronormativen Gesellschaft oder als was auch immer. Klingt anstrengend, gegen so eine Betonmauer anzudiskutieren, oder? Ist es auch. Um die geistige Blockade der weißen Mehrheitsgesellschaft zu verstehen, müssen wir uns genauer ansehen, woher Rassismus überhaupt kommt. Blink Nummer 3. Der moderne Rassismus wurde heraufbeschworen, um den Sklavenhandel moralisch zu rechtfertigen. Die Geschichte des modernen Rassismus beginnt im 15. Jahrhundert. Das ist kein Zufall, denn zu genau jener Zeit begannen die Europäer, afrikanische Gebiete zu erobern und sich skrupellos am Kontinent und seinen Bewohnern zu bereichern. Die Mafa war ein perfides System ausbeuterischen Dreieckshandels. Die europäischen Siedler verschleppten afrikanische Menschen als Sklaven und zwangen sie, in den amerikanischen Kolonien auf Plantagen oder in Produktionsanlagen zu arbeiten. Die auf diese Art günstig gewonnenen Produkte wie Zucker oder Tabak wurden dann daheim in Europa lukrativ weiterverkauft. Ein großer Teil des europäischen Wohlstands beruht auf genau dieser systematischen Ausbeutung. Die Herrschaft der Kolonialmächte war unmenschlich und brutal. Eines der zweifellos tragischsten Beispiele ist der Völkermord an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika ab 1904. Nachdem sich die Herero in einem Aufstand gegen die Ausbeutung aufgelehnt hatten, ließ die deutsche Reichsleitung tausende Angehörige der Volksgruppe ermorden oder in der Wüste verdursten. 1905 waren weitere 9000 Menschen in deutschen Konzentrationslagern gefangen, in denen grausamste Bedingungen herrschten. Frauen wurden gezwungen, die Schädel von Gehängten zu entfleischen, damit diese anschließend für wissenschaftliche Zwecke nach Deutschland geschickt werden konnten. Wie all das Grauen mit dem tugendhaften Selbstbild der aufgeklärten Europäer vereinbar war? Natürlich gar nicht. Also bediente man sich eines perfiden Tricks, um das eigene Handeln dennoch zu rechtfertigen. der mehr von der biologisch bedingten Überlegenheit der weißen Rasse. Die Schwarzen seien von Natur aus anders, minderwertig und folglich unterlegen. Diese haarsträubende Theorie entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Sie ist nichts weiter als ein gefährliches und folgenschweres soziales Konstrukt. Das hielt jedoch zahlreiche Denker und Forscher nicht davon ab, diesen hanebüchenen Unsinn ein ums andere Mal zu bekräftigen, sodass sich die Vorstellung immer tiefer ins kollektive Bewusstsein eingrub. Selbst ein so namhafter und einflussreicher Philosoph wie Immanuel Kant schrieb: Die N-Sternchen von Afrika haben von der Natur her kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Die Strategie, das eigene unmoralische Handeln derart pseudomoralisch zu rechtfertigen, war leider so erfolgreich, dass sie bis heute fortbesteht. Blink Nummer 4. Der Rassismus aus dem 15. Jahrhundert dauert bis heute an, wird aber systematisch aus dem Alltag verdrängt. Ganz ehrlich, kannst du die ehemaligen deutschen Kolonien aufzählen? Falls ja, Hut ab. Falls nicht, geht es dir wie den meisten von uns. Wir haben im Geschichtsunterricht so gut wie gar nichts darüber gelernt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir den Rassismus gegenüber schwarzen Menschen hierzulande systematisch und strukturell verdrängen. Gemeinsam mit dem zuvor beschriebenen Rassismus wurde eine ganz bestimmte Denke mit ganz bestimmten Vorurteilen etabliert. Den meisten davon begegnen wir leider bis heute. Die Europäer schrieben sich selbst positive Eigenschaften zu. Der weiße Mensch sei rational, gebildet, fortschrittlich und beherrscht. Von schwarzen Menschen wurde nahezu das exakte Gegenteil behauptet. Sie seien emotional, ungebildet, stehengeblieben und unbeherrscht. All das lief letzten Endes auf eine finstere Gegenüberstellung hinaus. Auf der einen Seite der gepflegte und zivilisierte Europäer, auf der anderen der wilde und animalische Afrikaner. Diese Stereotype sind der Grund dafür, dass manche Leute bis heute tief sitzende Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen haben. Sie seien einfach von Natur aus lauter, leidenschaftlicher oder unzuverlässiger als Europäer. In dieselbe Kerbe schlagen auch vermeintlich schmeichelhaftere Vorstellungen, wie die, dass Schwarze besser tanzen könnten, weil sie den Rhythmus einfach im Blut hätten. Das ist der Inbegriff eines rassistischen Vorurteils. Selbst in der Entwicklungszusammenarbeit finden wir dieselben entsetzlichen Klischees. Viele Europäer geben sich spendabel, wenn TV-Shows ihrem Spendenaufruf mit Bildern abgemagerter afrikanischer Kinder Nachdruck verleihen. Man müsse den armen Menschen in Afrika doch helfen. Sie könnten doch nichts dafür, dass sie weder ihre Politik noch Wirtschaft in den Griff bekämen. Dass das Wohlstandsgefälle zwischen Europa und Afrika zu großen Teilen auf der grausamen und jahrhundertelangen Ausbeutung durch Europa beruht, wird dabei gerne übersehen. Die Schule lehrt uns, dass Rassismus schlecht ist. Also wird der Rassismus pflichtbewusst von der Oberfläche des alltäglichen Zusammenlebens verbannt. Damit radiert man aber noch lange keine Denkmuster aus, die seit Jahrhunderten im kollektiven Bewusstsein verwurzelt sind. Der Rassismus steckt viel zu tief in unserem System. Das sieht man schon am deutschen Lehrplan. Der Holocaust wird intensiv besprochen und viele Schulkinder besuchen irgendwann einmal ein Konzentrationslager. Das ist auch gut so. Es sollte nur nicht dazu führen, dass kein Platz für die Aufarbeitung anderer düsterer Kapitel ist. Deutsche Kinder sollten lernen, was in der deutschen Kolonialgeschichte passiert ist. Stattdessen kommen in deutschen Schulmaterialien so gut wie keine People of Color vor. Und wenn doch, dann nur, wenn es wie zuvor um die armen Kinder in Afrika geht. Oder wenn am letzten Schultag vor den Ferien gemeinsam Pippi im Takatuka-Land geschaut wird. Blink Nummer 5. Um den Rassismus im Alltag zu erkennen, müssen wir uns unserer Privilegien bewusst werden und mit Betroffenen sprechen. Der Rassismus führt also ein gut getarntes Schattendasein in der Mitte unserer Gesellschaft. Das muss sich ändern. Was aber kannst du tun, um ihn zu erkennen und dich respektvoll zu verhalten? Wenn du weiß bist, dann sei dir deiner Privilegien als weißer Mensch in einem mehrheitlich weißen Land bewusst. Führe dir vor Augen, mit welch komfortablen Voraussetzungen du durchs Leben gehst. Zunächst einmal hast du die Wahl, ob du dich überhaupt mit dem Thema Rassismus beschäftigen willst. Wenn es dir zu viel wird, kannst du diese Blinks hier abbrechen, die Zeitung weglegen oder die Doku ausschalten. Wenn deine Bewerbung um einen Job oder eine Wohnung erfolglos ist, musst du dich nicht fragen, ob es vielleicht an deiner Hautfarbe lag. Du musst keine Angst haben, dass deine Kinder in der Schule Erfahrungen mit Rassismus machen, die sie vielleicht für den Rest ihres Lebens prägen. Wenn du einen Ausflug in bestimmte Gegenden machst, musst du dich nicht vorher fragen, ob du dort sicher bist, wenn du abends zum Beispiel in ein Gasthaus oder eine Kneipe gehst. Und du kannst ein dickes Auto fahren, ohne dass man dich automatisch für einen Kriminellen hält. Versuche außerdem, wann immer sich die Möglichkeit bietet, mit Betroffenen zu sprechen. Frage sie behutsam nach ihren Erfahrungen, um ihre Perspektive zu verstehen. Höre einfach zu, ohne dich als weiße Person angegriffen zu fühlen oder mit deiner eigenen Perspektive kontern zu müssen. Erst wenn du dich wirklich mit Menschen austauschst, die von Rassismus betroffen sind, kannst du die ganze Dimension des Problems begreifen. Jeder Mensch mit halbwegs offensichtlichem Migrationshintergrund hat Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Ogette selbst wurde als Kind auf dem Spielplatz als stinkende N-Sternchen beschimpft. Solche Beleidigungen können das Selbstbewusstsein eines Menschen für den Rest seines Lebens erschüttern, ob man das nun wahrhaben will oder nicht. Wenn du den Mut hast, dann frag die Betroffenen, ob sie auch an dir rassistische Denk- oder Verhaltensweisen beobachten. Aber Achtung, nur weil jemand selbst von Rassismus betroffen ist, heißt das nicht, dass er verpflichtet ist, dir Rassismus zu erklären. Es ist deine Aufgabe, dich aktiv mit dem Thema zu befassen und sensibler damit umzugehen. Für Ogette war das einer der wichtigsten Beweggründe, dieses Buch zu schreiben. Der Wunsch, dazu beizutragen, dass wir alle besser verstehen, wo sich der Rassismus im Alltag versteckt. Damit ihre eigenen und andere schwarze Kinder von solchen traumatischen Erfahrungen verschont bleiben. Blink Nummer 6. Moderner Rassismus äußert sich im Alltag häufig durch Mikroaggressionen und strukturelle Diskriminierung. Die meisten Menschen in Deutschland denken beim Wort Rassismus noch immer an glatzköpfige Nazis, die pöbelnd mit Baseballschlägern losziehen. Das gibt es, wie wir 2018 wiederholt gesehen haben, tatsächlich immer noch. Andere Formen des Rassismus sind allerdings viel verbreiteter. Schwarze Menschen leiden tagtäglich vor allem unter den zahllosen Mikroaggressionen, mit denen sie im Alltag konfrontiert werden. Das kann die Erfahrung sein, dass die ältere Dame im Bus plötzlich ängstlich ihre Handtasche umklammert und damit die nicht weiße Person kriminalisiert. Das kann die Notwendigkeit sein, für die Sicherheitskontrolle am Flughafen vorsorglich mehr Zeit einzuplanen, weil man erfahrungsgemäß besonders genau untersucht wird. Das kann die Beobachtung sein, dass Ladendetektive und Sicherheitsangestellte in Geschäften plötzlich besonders aufmerksam hinschauen. Oder die Angst, am Eingang zum Nachtclub wegen der Hautfarbe abgewiesen zu werden. Oder die immer gleiche Frage danach, wo man denn eigentlich herkomme. Schon klar, dass du aus Dortmund bist, aber wo kommst du wirklich her? All diese Mikroaggressionen sind kleine und teilweise unbeabsichtigte Angriffe. In der Summe aber passiert dasselbe wie bei Bienenstichen. Wenn sie eine gewisse Anzahl überschreiten, wird es ernst. Schwarze Menschen in Deutschland leiden außerdem unter institutionellem und strukturellem Rassismus. Strukturell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Rassismus nicht mehr nur von Einzelpersonen ausgeht, sondern von den Strukturen, Institutionen und gesellschaftlichen Normen selbst. Ein typisches Beispiel für strukturellen Rassismus wäre die Diskriminierung bei Bewerbungen um Jobs oder Wohnungen, die wir zuvor erwähnt haben. Dazu gehört auch die Erfahrung eines schwarzen Kindes, die einzige nicht weiße Person an einer Schule zu sein. Niemand hat daran Schuld. Es wäre an sich kein Problem, wenn man nur anerkennen würde, dass dieser Umstand für dieses Kind andere Ausgangsbedingungen schafft. Dazu gehören auch rassistische Polizeikontrollen nach dem Prinzip des Racial Profiling. Die Polizei kontrolliert schwarze Menschen erwiesenermaßen häufiger als weiße. Die ständige unfreiwillige Auseinandersetzung mit all diesen Erfahrungen führt zu einer Art Racial Stress. Dieser Stress ist wie jeder andere Stress eine Belastung für die Gesundheit. Er macht vielen People of Color in Deutschland ständig das Leben schwer. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir müssen unsere eigenen Vorurteile hinterfragen, statt das Rassismusproblem pauschal anderen zuzuschieben. Blink Nummer 7. Weil unser Gehirn Vorurteile liebt, müssen wir uns ernsthaft Mühe geben, unsere eigenen zu überwinden. 15. Jahrhundert, Kolonialgeschichte, Nationalsozialismus, das klingt alles so unglaublich weit entfernt vom Hier und Jetzt. Wie können sich all die rassistischen Ressentiments dennoch so hartnäckig in den Köpfen der Menschen halten? Einfach gesagt, weil unsere Köpfe Vorurteile lieben. Evolutionsgeschichtlich betrachtet blieb unserem Gehirn gar nichts anderes übrig, als sich die Welt so einfach wie möglich zu machen. Wir haben schlicht nicht genug kognitive Kapazitäten, um die Welt in all ihrer Komplexität in jedem Moment neu und unvoreingenommen zu erleben. Wir brauchen Wiederholungen und Muster, an denen wir uns festhalten und orientieren können. Unser Gehirn braucht Schubladen, in die es Eindrücke einsortieren kann, um nicht tagtäglich vor lauter Reizüberflutung zu explodieren. Es ist schlichtweg einfacher, an überlieferten Weltbildern festzuhalten, als sie aufwendig neu zu denken. Das gilt auch für rassistische Vorurteile. Instinktiv wollen wir andere Menschen lieber in die gewohnten Schubladen stecken, statt uns mit ihrer individuellen Vielschichtigkeit auseinanderzusetzen. All diese Routinen vermitteln uns die trügerische Sicherheit, die Welt richtig zu verstehen. Umso unangenehmer ist es, wenn diese Sicherheit dann doch einmal erschüttert wird. Kritik von außen ist wie ein Angriff auf das Weltbild, in dem man sich eingerichtet hat. Aber genau das müssen wir tun, um Rassismus zu bekämpfen. Wir müssen den Mut haben, Vorurteile zu überwinden und Denkmuster zu durchbrechen. Konkret bedeutet das, falls dich jemand damit konfrontiert, dass du womöglich etwas Rassistisches getan oder gesagt hast, dann atme zunächst einmal tief durch. Oft fühlen wir uns in die Ecke gedrängt und schießen reflexartig zurück, statt wirklich zuzuhören. Das liegt daran, dass wir uns insgeheim schämen, weil wir ahnen, dass die andere Person recht haben könnte. Nach diesen Blinks weißt du aber, dass du nichts dafür kannst, rassistisch sozialisiert worden zu sein. Niemand gibt sich gern die Blöße, einen Fehler einzugestehen. Trotzdem ist es allemal besser, als denselben Fehler immer wieder zu begehen, oder? Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn du jemanden auf rassistisches Verhalten aufmerksam machst, wird sich die Person mit großer Wahrscheinlichkeit angegriffen fühlen. Versuche daher, sachlich zu bleiben. Du weißt ja jetzt, woher die Aggression in diesen Momenten kommt. Im Grunde gilt hier dieselbe Faustregel wie in so vielen anderen Momenten im Leben. Es ist immer gut, sich zuerst an die eigene Nase zu fassen, als auf andere zu zeigen. Wenn wir den Rassismus in unserer Gesellschaft wirklich bekämpfen wollen, müssen wir alle bei uns selbst anfangen. Danke, dass du dir Exit Racism, rassismuskritisch denken lernen, von Tupoukar Ogette angehört hast. Hier noch einmal die Kernaussage dieser Blinks. Rassismus in Deutschland ist nicht einfach nur eine radikale Randerscheinung, sondern ein tief in der Mitte unserer Gesellschaft verwurzeltes System. Es geht auf die pseudobiologische Abwertung von nicht-weißen Menschen zurück, die dazu diente, Ausbeutung und Kolonialisierung zu legitimieren. Die dazugehörigen Vorurteile schrieben sich in der weißen Gesellschaft so tief ins moralische Empfinden, dass sie bis heute Bestand haben. Erst wenn wir unsere Komfortzone verlassen und den Betroffenen wirklich zuhören, können wir den strukturellen Rassismus in Deutschland bekämpfen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Exit Racism als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.